Rassismus gegen Musliminnen bereitet den Boden für die Radikalisierung durch islamistische Fundamentalisten. So lautet das Eingangszitat des aktuellen Forschungsberichtes Hassliebe, Muslimfeindlichkeit, Islamismus und die Spirale gesellschaftlicher Polarisierung. Geforscht und verfasst wurde die Studie in Kooperation durch das Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft, kurz IDZ, der Sitz ist in Jena, und das ISD, Powering New Generation Against Extremism in London. Ende Juni wurde der Bericht veröffentlicht. Nun freue ich mich, mit Mike Fielitz zu sprechen. Er ist einer der Autorinnen der Studie Hassliebe, Muslimfeindlichkeit, Islamismus und die Spirale gesellschaftlicher Polarisierung. Guten Tag, Herr Fielitz.
Guten Tag, hallo.
Zu Beginn zwei Fragen. Wie kam es zu der Studie, also zu der Gegenüberstellung dieser Gruppen, und welche Intention steht dahinter?
Also die Studie ist quasi, findet statt im Programm Demokratie leben, was gefördert wird vom Familienministerium. Und es kam in dem Sinne zur Studie aus einer eigentlich recht aktuellen Problemeinschätzung, die wir dort geteilt haben mit unserem Antrag. Und zwar ging es darum, dass uns aufgefallen ist, dass gerade rechtsextreme Gruppen immer mehr den Hass gegenüber Muslimen und den Islam in den Mittelpunkt stellen, worüber sie mobilisieren, und andersrum, dass islamistische Gruppen eben sehr oft Rassismus und Feindlichkeit gegenüber Muslime nutzen, um Anhängerschaften zu mobilisieren. Also uns ist damit aufgefallen, dass eben so eine Art symbiotische Beziehung zwischen beiden besteht. Und unsere Intention dahinter, eben mit dieser Studie da ein bisschen tiefer gehen zu wollen, da hatten wir eben vor, zu gucken, welche Gemeinsamkeiten gibt es dann da auch mit Bezug auf den Problemverhalt, den ich gerade dargestellt habe. Und vor allem aber auch, wie kann man da eben intervenieren und eine demokratische Perspektive zwischen diese Interaktionen dieser beiden demokratiefeindlichen Phänomene stellen.
Das ist ja eine Studie, die im Fachbereich Sozialwissenschaften, Politikwissenschaften angesiedelt ist. Wie wurde konkret geforscht und untersucht?
Wir haben es so gemacht in der Studie, also wir haben das zweigliedrig aufgezogen, also wir haben sehr viel Literatur, die in dem Bereich veröffentlicht wurde, ja, exzerpiert, zusammengefasst, geguckt, wo gibt es da Lücken. Und da ist uns gerade eben diese Interaktion eben zwischen verschiedenen demokratiefeindlichen Phänomenen aufgefallen, dass das viel zu wenig untersucht wurde. Also das war unser Einstieg über Literatur, was eigentlich im Zentrum unserer Forschungsarbeit, also unserer empirischen, unserer datenbasierten Forschungsarbeit steht, ist dann gerade die Interaktion in sozialen Medien und im Internet, woran sich die Sozialwissenschaften bisher weniger trauen oft, weil die Zugänge doch ein bisschen schwieriger sind, viel mehr technisches Know-how verlangen. Und da haben deswegen war unser zweiter Teil, also neben der Literatur, Übersicht, und war der zweite Teil eine soziale Netzwerkanalyse, die gerade von unseren Londoner Kolleginnen und Kollegen vom ISD durchgeführt wurden. Und dort haben wir uns eben angeguckt, also gerade eben auf quantitative und auf qualitative Ebene. Also einerseits haben wir über Softwareprogramme verschiedene, also bis zu 100.000 Tweets von Twitter quasi eingespeist in die verschiedenen Programme, haben dort verschiedene Tools trainiert, um zu erkennen, welche Inhalte dort diskutiert werden. Sind aber andererseits auch qualitativ vorgegangen und haben eben geguckt, also was genau besprochen wird eben in verschiedenen rechtsextremen und islamistischen Gruppen, und haben das dann eben auch ausgewertet nach sozialwissenschaftlichen Standards. Insgesamt war eben diese Studie eben eigentlich geprägt von einer Vielzahl von Methoden, die wir auch immer wieder diskutiert haben. Und unser Ziel war eigentlich eben, eine empirische Grundlage zu schaffen für die ideologische und mobilisierungsmäßige Parallelen und Unterschiede von beiden, indem wir genau uns angucken, was da online passiert. Auch weil wir davon ausgehen, eben dass genau das, was eben online passiert, also die Diskurse, die dort stattfinden, dass die eben konkrete Auswirkungen haben eben im realen Leben und dass man da auch kaum mehr trennen kann, eben gerade in den beiden Bereichen, zwischen dem, was eben online passiert und zwischen dem, was dann auf der Straße passiert. Vielleicht also als kurzes Beispiel sehen wir eben gerade eben im rechtsextremen Bereich oder gerade eben den antimuslimischen Organisationen, also dass sie oft eben aus dem Internet entstanden sind, dass zwischen den verschiedenen Menschen, die vorher kaum, also nicht immer persönliche Kontakte bestanden haben und dass eben das Internet auch dazu beiträgt, die Leute eben zu radikalisieren. Und deshalb haben wir dem Internet und gerade in den sozialen Medien hier eben eine sehr starke Bedeutung zugemessen.
Sie waren in den Foren aktiv. Gab es auch Zugänge zu geschlossenen Diskussionsräumen?
Die meisten Daten, die wir generiert haben, waren öffentlich zugänglich, gerade auf Facebook und Twitter. Wir haben zusätzlich, weil uns aufgefallen ist, gerade über die Löschpraxis von gerade Facebook in letzter Zeit, dass dann Ungleichverhältnis entstanden ist. Also dass gerade eben islamistische und dschihadistische Gruppen sehr stark von Löschvorgängen betroffen sind, während gerade rechtsextreme und muslimfeindliche Gruppen oft recht deutlich eben noch ihren Hass sozusagen artikulieren. Was jetzt in letzter Zeit, in den letzten Wochen, vielleicht da gab es ein paar Löschwellen, die sich geändert hat, aber trotzdem die Grundtendenz ist, dass gerade eben islamistische Gruppen ganz anders eben kommunizieren über soziale Medien und man eigentlich selten die wahre Intention der Gruppen so rausfinden kann, wie es auf rechtsextremer und islamfeindlicher Seite eben ist. Und daher haben wir, also gerade das ISD in London, eben nochmal ethnografische Recherchen hinzugefügt. Das heißt, unsere Partnerin Julia Ebner und ihr Kollege Jakob Kuhl sind auf Telegram, das ist ein sozialer Messenger-Dienst, in verschiedene Gruppen reingegangen und haben gelesen, was dort diskutiert wird. Das heißt aber nicht, dass wir, also man braucht dazu eben eine Einladung und die bekommt man eben über Online-Foren recht leicht raus. Und dann ging es aber nicht darum, eigentlich zu gucken, wer dort diskutiert, sondern eben hauptsächlich, was diskutiert wurde. Also wir sind da auch sehr vorsichtig rangegangen, was eben und haben eben die Daten, also die Grundrechte eben der Benutzerinnen und Benutzer ernst genommen. Also auch aus unseren Recherchen wird eben auch nicht zurückzuverfolgen sein, wer dort was gepostet hat, sondern eigentlich ging es vielmehr um die Inhalte. Auf rechtsextremer Seite haben wir hinzu noch ein Forum, auch ethnografisch mit untersucht, das nennt sich Discord. Eigentlich ein Forum, was für Computerspiele-Fans kreiert wurde, von und für Computerspiele-Fans und was von rechtsextremen Gruppen in letzter Zeit sehr stark unterwandert wird. Also da schafft man sich dann seine eigenen Server und man ist da recht frei zu diskutieren in internen Gruppen. Und da stellt sich dann eben auch raus, dass eben zentrale Aktionsformen online, also wie zum Beispiel organisierte Shitstorms, dass die eben in diesen geschlossenen Gruppen ausgemacht werden und eben auch sehr oft der Gegenüber, also gerade eben so diskutiert wird, wie man Muslime dort darstellt. Und deswegen war das auch wichtig für die Recherchen, da auch nochmal die Einblicke, diese qualitativen Einblicke zu bekommen, wie diese Gruppen intern den Gegner sozusagen sehen und wie sie sich selbst eben positionieren und welche strategischen Mittel da eben auch genutzt werden. Unser einziges Aktivwerden in dem Sinn war, dass wir dort mitgelesen haben und dann eben anonymisiert dort Rückschlüsse draus gezogen haben über breitere Probleme.
Das klingt alles sehr spannend und auch aufwendig. Insgesamt waren Sie zu viert. Sie haben eben schon die Kollegin Julia Ebner und den Kollegen Jakob Kuhl angesprochen. Matthias Quent vom Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft hat auch mitgeschrieben, mitgeforscht neben Ihnen. Wie lange hat das Recherchieren und Schreiben circa gedauert?
Ja, also man muss dazu sagen, dass das Projekt ein Kurzzeitprojekt war, was eigentlich nur eine Laufzeit von 4 Monate hatte. Das heißt, wir waren unter der Voraussetzung, dass wir recht hohen Zeitdruck hatten, haben wir meiner Meinung nach auch recht viel rausgefunden. Und deswegen war der Untersuchungszeitraum, den können wir festlegen, zwischen Anfang September 2017 und Dezember 2017. Und wir haben uns das war der Untersuchungszeitraum, wo wir daran gearbeitet haben. Und wir haben selber in dem Zeitraum zwischen Januar 2013 und Oktober 2017 die ganzen Daten generiert. Genau, für den technischen Teil, der war eben schon stärker eben von den Londoner Kolleginnen und Kollegen, da waren die für verantwortlich und Matthias Quent und ich haben für den Jenaer Teil die praktische Arbeit gemacht, also auch die ganzen Kommunikation mit den Mittelgebern, wir haben die Literatur ausgewertet und zusammen diskutiert und auch ja, den konzeptionellen Teil der Arbeit eben quasi gemacht. Und da wir hatten eben eigentlich auch eine sehr gute Zusammenarbeit mit den Londoner Kolleginnen und Kollegen. Und der Schreibprozess lief dann so ab, dass wir eigentlich im Januar schon fertig waren. Daher ist eigentlich schade, dass eben die Studie ein bisschen spät rausgekommen ist, aber es gibt bei solchen Projekten noch einige Prüfstellen und die arbeiten ja aufgrund politischer Umstände auch. Vielleicht hat das eben dadurch ein bisschen länger gedauert, aber man muss dazu sagen, dass auch gerade wir da nochmal wertvolles Feedback bekommen haben und auch haben wir viele Kolleginnen und Kollegen gehabt, die noch daran mitgearbeitet haben. Wir hatten einen Workshop im November 2017, wo wir eigentlich gerade in Deutschland diejenigen, die dazu forschen, eingeladen haben, mit uns ihre Einsichten zu teilen. Und wir hatten eben auch aus dem wissenschaftlichen Fachbeirat des IDZ eben Unterstützung, wo wir uns immer auch nochmal abgesichert haben und geguckt haben, also auch nochmal inspirieren lassen haben, in welche Richtung man dann noch weitergehen könnte. Aber so ganz alles in allem hat das wohl so 5 Monate gedauert und leider eben ähnlich lang in dem Prozess, der dann nochmal jetzt zur Publikation geführt hat. Vielleicht muss man auch noch dazu sagen, wenn ich das mal kurz machen darf, dass neben der Broschüre, die Sie eben erwähnt haben, auch eingangs, über die wir diskutieren, dass diese Broschüre einerseits auf Deutsch und auf Englisch rauskam, eben gerade, dass wir auch nochmal ein internationales Fachpublikum dafür sensibilisieren, und aber andererseits haben wir auch noch verschiedene andere Produkte in der Zeit generiert, geht da hauptsächlich um Informationsflyer. Da gibt es auch auf der Website vom IDZ eben die nochmal zum Abruf, aber eben auch in gedruckter Version gibt es die zu bestellen. Da haben wir uns eben gerade nochmal das, also als eine Erweiterung der Broschüre, damit auseinandergesetzt, welche internationalen Phänomene eben gerade auf rechtsextremer und muslimfeindlicher Seite zu berücksichtigen sind, die oft im deutschen Diskurs selten eine Rolle spielen. Da geht es zum Beispiel um die Alt-Right-Bewegung in den USA, um das Counter-Jihad-Netzwerk, was hauptsächlich aus Großbritannien ausging, aber eben auch europaweit aktiv ist. Und nicht zuletzt haben wir dann auch nochmal ein sogenanntes Factsheet dann erstellt und haben dort deutlich gemacht, gerade eben die Wandlung hin zu einem, was wir Neorassismus nennen, also zu einem kulturell begründeten Rassismus. Und da haben wir uns besonders angeguckt, was die rechtsextreme identitäre Bewegung, wie die dort argumentiert und wie man ihr auch begegnen kann. Also das sind eben auch noch neben der Broschüre zentrale Produkte, die wir in der Zeit produziert haben.